Wir bringen heute einen Klassiker aus dem Archiv mit den Stimmen berühmter Schauspieler aus vergangenen Tagen. Ein Hörspiel von Günter Eich mit dem Titel »Die andere und ich«. Diese Produktion wurde mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden des Jahres 1952 ausgezeichnet. Der berühmte Schriftsteller Günter Eich gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Hörspielautoren. Für sein Werk erhielt Eich zahlreiche Preise, darunter den Georg-Büchner-Preis. Der 1907 geborene Autor war mit der österreichischen Schriftstellerin Ilse Eichinger verheiratet. Er starb 1972 in Salzburg. In seinem Hörspiel »Die andere und ich« gestaltet Günter Eich Grundthemen seines poetischen Werks, nämlich Schicksalstausch und Identität. In den Hauptrollen hören Sie Hilde Krahl, Gisela von Kollande und Hans Petsch. In kleineren Rollen sind unter anderem Hardy Krüger und Ingrid André zu hören. Regie führte Gustav Burmester. Das Hörspiel wurde 1952 beim NWDR produziert.
Dr. Sedgwood, unser Hausarzt in Washington, behauptet, alle Ereignisse im menschlichen Leben seien auf diese oder jene Weise vom Wetter bestimmt. Er könnte die Geschichte von Camilla und mir als Beispiel anführen. Aber was für ein ungeheuerlicher Gedanke ist es für mich, dass ich von Camillas Dasein nie etwas erfahren hätte, wenn es am 5. August 1951 weniger heiß gewesen wäre. Nein, Zufall kann man es nicht nennen. Wir mussten uns begegnen. Merkwürdig bleibt nur, wie unscheinbar bisweilen die Anlässe sind, die uns dorthin zwingen, wo unser Leben sich verwandeln soll. Jener Tag war ein Sonntag und übrigens mein 41. Geburtstag. Wir waren auf unserer Europareise auf dem Weg von Venedig nach Florenz. Die Wochen vorher waren wir in Paris, an der Riviera und zuletzt am Lido gewesen. Ich hätte meinen Geburtstag gerne noch am Lido gefeiert, aber John und die Kinder wollten weiter. John wollte die Offizien sehen und Bob und Lissy wollten ohnehin immer weiter. So waren wir also an diesem heißen Tage unterwegs. Wir hatten den Wagen offen, aber der Fahrwind erfrischte uns wenig. Wie heißt das, wo wir jetzt sind?
Ferrara. Sieh dir den Steinkasten an, Ellen. Die Burg der Familie d'Este. Hier lebten Ariost und Tasso.
Bob, Lissy, ja? Habt ihr die Namen in der Schule gelernt?
Bestimmt nicht, Mama.
Papa ist entsetzlich gebildet. So viel geht in meinen Kopf nicht herein. Du hast mir nichts vererbt, Papa.
Das macht nichts, mein Kind. In ein paar Jahren bist du verheiratet und dann denkt dein Mann für dich.
Hört ihr das? Das geht auf mich.
Frauen haben es überhaupt besser im Leben, Papa. Wir Männer müssen uns furchtbar anstrengen.
Na gut, dass du das mit 17 Jahren schon gemerkt hast, Bob. Du wirst es weit bringen.
John, ich möchte baden.
Das hier, Ellen, das ist der Dom.
Sehr interessant.
Ich will keine Dome mehr sehen. Sie sehen einer aus wie der andere.
John, ich möchte baden. Ich habe Geburtstag und darf heute Wünsche haben.
Baden? Wo?
Da drüben ist ein Springbrunnen.
Sei nicht albern, Lissy. Ich möchte baden, richtig in einem Fluss oder im Meer. Das Meer kann nicht weit sein.
Baden wäre nicht schlecht. Warum müssen wir in dieser Hitze herumfahren?
Ihr wolltet es.
Och, wir wollen nach Florenz.
Müssen wir heute hinkommen?
Ich will auf der Karte nachsehen, ob wir hier nicht ans Meer fahren können.
Ich will die Offizien sehen. Fährt man nach Italien zum Baden, das kann ich auch zu Hause.
Siehst du, John, hier geht eine Straße ans Meer. Nach, Augenblick mal, nach Porto Garibaldi, ungefähr 50 Kilometer.
Vielleicht gibt es da einen Dom.
Da gibt es bestimmt keinen Dom. Ich wette, dass das ein Drecknest ist.
Die Straße geht mitten durch die Lagunen, das ist sicher sehr interessant.
Ja, Papa, fahren wir baden.
Also, da hätten wir auch am Lido bleiben können.
Sagte ich das nicht?
Am Lido hat jeder Amerikaner schon gebadet, aber in Porto Garibaldi bestimmt nicht.
Das wird auch seine Gründe haben, mein Junge. Aber wenn ihr durchaus wollt.
35 Grad im Schatten und ein Gespräch mit Radiomusik. So nichtssagend, so unauffällig ging es vor sich, dass ich in ein anderes Leben fuhr. Camilla hat oft darüber nachgedacht. Sie hatte ja über 40 Jahre Zeit dazu. Und es erfüllte sie mit einer Art melancholischer Genugtuung, dass gerade ich es war, die ans Meer fahren wollte. Ich, die das alles letzten Endes allein anging. Denn die Kinder und selbst John, was haben sie anderes bemerkt, als dass ich beim Baden um mein Haar ertrunken wäre und dass ich mich ein paar Mal unverständlich benahm und grundlos weinte. Die Straße von Ferrara nach Porto Garibaldi hat in ihrem Anfang nichts Auffälliges. Sie ist gut unterhalten, führt zwischen Maisfeldern, Gärten und Wein durch das flache Land und passiert zwei Dörfer. Aber unversehens hört die Pflasterung auf und es beginnt ein holpriger Landweg. Gleichzeitig ändert sich die Landschaft. Die Vegetation wird dürftiger und schließlich scheint die trockene Erde nichts anderes mehr als dürre Grasbüschel hervorzubringen. Ein erhöhter Deich läuft streckenweise neben dem Weg entlang und versperrte uns die Sicht, bis wir bemerkten, dass sich dahinter die öde Wasserfläche der Lagune verbarg. Merkwürdige Gerüste erschienen in der Ferne. Bagger, wie wir beim Näherkommen feststellten. Man versucht, Land zu gewinnen, erklärte John. Sie füllen mit dem Schlick aus einem Lagunenarm einen anderen auf. Ein pestilenzialischer Geruch stieg aus der Lagune auf. Eine schwarze Landschaft des Todes unter Verwesung, unter wolkenlosem, stahlblauem Himmel. Und es sollte doch offenbar eine Landschaft der Hoffnung und des neuen Lebens sein. In dieser Luft atmen Menschen. Vor uns lag das Städtchen Comacchio. Der Weg führt außen in einiger Entfernung um den Ort herum. Ein Wasserarm trennt ihn von den finsteren schwarzen Mauern der Häuser. Schwarze Erde ohne Gras. Zerrissene Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Halbnackte spielende Kinder, die einen Augenblick aufschauen und uns nachstarren. Ein Mann, der bis zu den Knien im Wasser steht und angelt.
John, es ist schrecklich hier. Wovon leben die Menschen?
Sie werden fischen, vermute ich.
Aber wie können sie so leben? Was haben sie sonst?
Was man überall hat. Alkohol, Liebe.
Liebe in Comacchio? Wie entsetzlich muss das sein. Ich glaube, hier vergingen mir alle Gefühle.
Ich wäre auch lieber in den Offizien.
John, ich habe Angst.
Angst?
Ich schäme mich und ich habe Angst.
Schämen?
Sie leben in dieser Pest und wir schauen ihnen zu.
Die Möwen, Mama, sind hier genauso weiß wie anderswo.
Der Weg macht eine Biegung. Links führt eine Abzweigung über eine Brücke in den Ort, rechts geht es weiter nach Porto Garibaldi. Kurz vor der Brücke stand jenseits des Wassers eine alte Frau. Für einen Augenblick war es mir, als schaute sie mich an und als wäre über die Entfernung hinweg ihr Blick mir ganz nah. Dann bog der Wagen um die Kurve. Porto Garibaldi liegt noch etwa 5 Kilometer weiter. Ein Kanal geht neben der Straße entlang. Glücklicherweise wird nun die Welt wieder menschenwürdig. Es ist ein bescheidenes Bad, aber an diesem Sonntagnachmittag war es voller Menschen. Wir bekamen mit Mühe und Not Kabinen und waren alle froh, dass wir uns im Meerwasser erfrischen konnten.
Ich habe nicht mehr gedacht, Mama, dass hier das Meer kommt. Aber es ist wirklich ganz normales Wasser, verhältnismäßig sauber, soweit Meerwasser überhaupt sauber ist.
Wo sind Papa und Lissy?
Da schwimmen sie. Komm, da draußen scheint eine Sandbank zu sein.
Es war schön, das Wasser zu fühlen. Es erfrischte herrlich. Und ich schwamm hinter John, Bob und Lissy hinaus. Während ich so schwamm, fiel mir plötzlich die alte Frau ein. Wie hatte sie mich eigentlich angesehen? Teilnahmslos? Nein, eigentlich nicht. Überrascht. Ja, auch überrascht, aber sie hatte mich zugleich angesehen, als wenn sie mich erwartet hätte. Ja, als wenn sie mich erwartet hätte. Hatte sie mir nicht zugenickt. Ich hätte mit ihr sprechen müssen, fiel mir ein. Ich hätte ihr wenigstens zunicken müssen oder ihr irgendein Zeichen geben. Ich hatte das Gefühl, dass ich das sofort nachholen müsse. Ich winkte John, Bob und Lissy zu, als ob sie damit verstehen könnten, was ich vorhatte, und schwamm ans Ufer zurück, ging in die Kabine, kleidete mich rasch an und machte mich auf den Weg. Ich ging zu Fuß, es schien mir nicht richtig, im Auto in Comacchio anzukommen. Mir war heiter und leicht zumute und der Weg verging mir wie im Fluge. Ich erinnere mich nicht, jemandem begegnet zu sein. Und auch Comacchio schien menschenleer zu sein, als ich die Brücke überschritt. Die Häuser sahen alle gleich armselig aus, aber ich zögerte nicht und trat mit dem Gefühl, dass kein Irrtum möglich sei, in einer der Hütten ein. Ich war in einer Küche, bemerkte ich, als sich meine Augen an die Finsternis gewöhnt hatten. Eine Frau stand am Herd und sah mich stumm und lächelnd an. Im ersten Augenblick meinte ich, die Alte zu erkennen, die ich suchte, aber sie konnte es nicht sein. Nein, diese Frau hier war jünger als jene, wenn sie vielleicht auch irgendeine Ähnlichkeit mit ihr haben mochte. Es verwirrte mich, dass ich offenbar doch in das falsche Haus geraten war. Was sollte ich dieser Fremden sagen? Wie sollte ich ihr erklären, was ich wollte? Ja, was wollte ich überhaupt? Und ich sagte mit einer Stimme, die mir selber fremd vorkam,
Ich suche jemanden.
Ja?
Eine alte Frau.
Eine alte Frau? Es gibt eine Menge alter Frauen in Comacchio.
Ich weiß ihren Namen nicht.
Gibt es denn hier jemanden, den du nicht kennst? Ich verstehe nicht, was du redest.
Sie sah mich so merkwürdig an, als ob sie mich kennte.
Natürlich wird sie dich kennen.
Aber woher?
Woher? Camilla, was ist dir?
Camilla? Wer ist Camilla? Oder nennen Sie mich so?
Wen sonst?
Sie verwechseln mich. Ich heiße nicht Camilla. Ich heiße Ellen Harland und bin Amerikanerin.
Sie sah mich verständnislos und bestürzt an. Sie kam auf mich zu, ergriff mich an beiden Armen und schaute mir ganz nah ins Gesicht.
Wie kannst du sagen, dass ich dich nicht kenne? Du bist Camilla, meine Tochter. Oder kennst du dich selber nicht mehr? Sieh hier in den Spiegel.
Ich blickte in den Spiegel. Ein junges Mädchen sah mir daraus entgegen. Schwarzhaarig und von dunkler Haut.
Das bin ich nicht.
Was soll das heißen, Camilla? Du bist es nicht. Der schöne Spiegel. Woher sollen wir jetzt einen neuen kaufen?
Ich werde ihn ersetzen.
Ersetzen? Wovon?
Ich bin Ellen Harland. Ich wohne in Washington. Mein Mann ist Ministerialbeamter. Ich bin nie in Comacchio gewesen. Ich bin ganz zufällig hierher gekommen, mein Gott. Ich habe sie bestimmt noch nie gesehen.
Aber du siehst aus wie Camilla. Du sprichst wie Camilla. Und du hast ihr Kleid an.
Ihr Kleid? Oh, ich habe ein Kleid an, das ich nicht kenne. Das verstehe ich nicht.
Komm, setz dich einen Augenblick her, mein Kind. So, es wird schon wieder vergehen. Du bist ein böses Kind, Camilla. Willst deine Mutter nicht mehr kennen.
Sie strich mir mit der Hand übers Haar und das tat mir wohl und tröstete mich. Ich hob das Gesicht und betrachtete sie. Plötzlich überkam mich der Gedanke, dass sie recht haben könnte. Hieß ich nicht wirklich Camilla? War ich nicht wirklich ihre Tochter? Ellen Harland? Wer war Ellen Harland? Das hatte ich vielleicht nur geträumt.
Camilla, du machst mir oft Sorgen.
Sorgen? Habe ich schon öfter sowas gesagt wie heute?
Nein, so etwas noch nie. Wie hast du mich erschreckt, Kind?
Wie bin ich sonst? Sag es mir. Ich weiß nichts.
Du bist oft so, als wärest du nicht da. Du hörst nicht, du antwortest nicht, schaust stundenlang auf einen Fleck, gehst durch den Ort wie eine Mondsüchtige.
Lacht man über mich? Du kannst es mir ruhig sagen.
Weißt du es nicht?
Ja, jetzt weiß ich es. Vielleicht hilft es etwas, wenn ich mir Mühe gebe.
Camilla, wie du mir Freude machst. Eben noch dachte ich, so schlimm wie heute wäre es noch nie gewesen. Aber jetzt ist es mir, als würde alles gut. So vernünftig wie jetzt hast du noch nie mit mir gesprochen.
Wirklich?
Giovanni ist da.
Giovanni?
Er sitzt mit dem Vater im Zimmer.
Giovanni mit dem Vater im Zimmer? Wer ist das? Was will er?
Camilla, du weißt, was er will. Du bist 20 Jahre alt und ein hübsches Mädchen. Alle anderen in deinem Alter sind verheiratet.
Ach so.
Natürlich ist er schon etwas alt für dich, aber ich weiß nicht, ob wir nicht froh sein müssen, wenn er dich nimmt.
Ja.
Er hat 3 Boote. Du hättest keine Not zu leiden und er ist kein schlechter Charakter.
Ja, Mama.
Ich wäre so froh, wenn ich dich glücklich wüsste. Könntest du nicht mit ihm glücklich werden? Ich habe immer Angst um dich.
Du brauchst keine Angst zu haben.
Wirklich nicht? Wirst du nicht fortlaufen, wenn er dich fragt?
Bin ich fortgelaufen?
Immer. Aber heute, sagt er, kommt er zum letzten Mal. Ach, Camilla, sag ihm ja. Sag ihm ja.
Wenn du willst, Mama.
Mein gutes Kind. Meine arme, kleine, liebe Camilla.
Soll ich jetzt hineingehen?
Ja. Geh hinein.
Noch kam mir alles wie ein Spiel vor. Ich stand auf der Bühne und bewegte mich. Aber ich brauchte nur hinter die Kulissen zu gehen und alles war vorüber. Ich konnte mitspielen, es war keine Gefahr dabei. In dem Zimmer saßen 2 Männer am Tisch. Eine Flasche und Gläser mit Rotwein vor sich. Beide schienen ungefähr gleich alt zu sein, gegen 50, schätze ich. Einer hatte die Jacke hinter sich über den Stuhl gehängt und den Hemdkragen geöffnet. Er hatte ein rundes, gutmütiges Gesicht mit einem Schnauzbart darin. Der andere war schmächtig, bartlos und fast kahl. Auf seinem Kopf wuchsen nur einige Haare wie verdorrte Grasbüschel. Er war dunkel und ernst gekleidet. Beide standen auf, als ich eintrat. Der Hemdsärmelige zog eilig seine Jacke an und trat auf mich zu. Ich begriff, dass er mein, das heißt, Camillas Vater war.
Camilla, unser Freund Giovanni Foscolo ist gekommen. Gib ihm die Hand zur Begrüßung.
Guten Tag, Herr Foscolo.
Guten Tag, Camilla.
Herr Foscolo ist deinetwegen gekommen. Er hat um deine Hand angehalten und ich habe ihm gesagt, dass er mir als Schwiegersohn willkommen ist. Du weißt, dass Herr Foscolo unser Freund und ein Mann von Ehre ist. Ich hoffe, du wirst dich als gehorsame Tochter zeigen. Und seinem Wunsch und dem deiner Eltern keine Schwierigkeiten in den Weg legen. Herr Foscolo ist reich. Wir sind arm. Er ist unser Wohltäter. Wir sind seine Schuldner. Verstehst du das?
Ich verstehe. Mein Vater sah mich nach diesen feierlichen Worten an und mich ergriff das Mitleid vor seinem ängstlichen und bittenden Blick. Wenn er auch nicht mich bat, sondern Camilla, und nicht Camilla, sondern das Schicksal, so hing es doch von mir ab, die er für seine armselige, beschränkte Tochter ansah, was das Schicksal für eine Antwort gab. Wahrscheinlich war er Herrn Foscolo verschuldet und ich konnte ihm helfen. Er schob mich jetzt zu dem Stuhl hin, auf dem er eben gesessen hatte, und sagte:
Ich lasse euch jetzt allein, damit Herr Foscolo mit dir sprechen und du ihm antworten kannst. Ich verlasse mich auf dich. Du hast gehört, Camilla, was dein Vater sagte. Und nun frage ich dich, willst du meine Frau werden? Nein, antworte nicht gleich. Denke nach, dass du die richtige Antwort findest.
Dies war also Giovanni Foscolo, der die törichte Camilla zur Frau begehrte. Er war alt und nicht eben schön. Sein hageres Gesicht war bleich und voller Falten. Irgendwie erinnerte er mich an ein Pferd. Ja, er hatte die großen, traurigen Augen eines Pferdes. Dies also war der mächtige Mann, der das Schicksal von Camillas Eltern in der Hand hielt. Er kam mir nicht weniger armselig und bemitleidenswert vor als sie. Mich erfüllte ein Gefühl des Triumphes und des Übermuts. Sie alle hielten mich für dumm, aber ich war ja nicht Camilla, ich war ja Ellen Harlan, die Hemingway und André Gide gelesen hatte und Vorträge im Frauenclub hielt. Ich konnte hier das Rad des Schicksals drehen, wie ich wollte. Vorwärts oder zurück, langsam oder schnell. Ich konnte diese Menschen glücklich oder unglücklich machen. Nachher brauchte ich nur nach Porto Garibaldi zurückzugehen. Dort war ich wieder Ellen Harland und alles war für mich abgetan.
Habe ich jetzt lange genug nachgedacht?
Es hängt von der Antwort ab, ob es lange genug war.
Bevor ich antworte, möchte ich selber noch etwas fragen.
Also frage.
Was schuldet dir mein Vater?
Wenn du ja antwortest, nichts mehr.
Mein Vater brauchte ein besseres Boot.
Ein besseres Boot?
Du hast drei, nicht wahr?
Ja, ich habe drei.
Drei gute Boote.
Drei gute Boote.
Genügt es nicht, wenn du zwei hättest?
Auch du hättest dann nur zwei.
Das tut nichts.
Camilla, du bist ganz anders als sonst.
Ja?
Du bist nicht die Camilla, die ich kenne.
Nein, ich bin nicht die Camilla, die du kennst. Willst du mich also nicht mehr?
Noch mehr als vorher.
Warum wolltest du mich, da ich doch das Gespött der Leute bin?
Weil du schön bist und so arm in allem. Meine Frau hat mir keine Kinder geboren. Ich bin allein, seitdem sie gestorben ist. Ich dachte, du könntest zugleich meine Frau und meine Tochter sein. Ich habe niemanden, der zärtlich zu mir ist. Ich dachte, du könntest es sein.
Du machst mir das Herz schwer, Giovanni Foscolo.
Und du mir, Camilla. Du bist eine andere als sonst.
Soll ich also nicht antworten?
Doch. Auch wenn ich eines Tages sehe...
Wenn du was siehst?
Dass ich nicht dein Vater, sondern... dein Knecht bin.
Wegen des Bootes will ich deine Antwort nicht mehr.
Auch wenn du sie nicht willst. Dein Vater kann sich eines meiner Boote wählen. Hast du noch andere Fragen?
Ich hatte noch viele, aber sie sind überflüssig geworden.
Wie konnte ich mich so über dich täuschen, Camilla? Ich glaube, du bist klüger als wir alle.
Glaube das nicht. Es kann sein, dass ich morgen wieder alle Klugheit verloren habe.
Möchtest du mir jetzt antworten?
Ja, ich kann dir antworten. Ich sage ja.
Oh, Camilla.
Bist du zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden. Glücklich bin ich. Aber ich wüsste gerne, ob du glücklich bist.
Ich muss jetzt gehen.
Wohin willst du?
Ich komme gegen Abend zurück. Ich will nach Porto Garibaldi.
Soll ich den Wagen anspannen? Oder soll ich dich hinüberrudern?
Ich möchte zu Fuß gehen und allein sein.
Ja.
Leb wohl.
Haben wir uns nicht verlobt, Camilla? Küsse mich.
Nein, heute noch nicht, Giovanni. Versteh mich nicht falsch. Aber heute noch nicht. Leb wohl.
Da bist du, Camilla.
Geh hinein, Giovanni wird euch alles sagen. Er erwartet euch.
Ich ging den Weg nach Porto Garibaldi zurück. Es war schon spät am Nachmittag. Ich hatte ein etwas schlechtes Gewissen, dass ich Camillas Leben durch mein Ja-Wort entschieden hatte. Ich, Ellen Harland, hätte Giovanni Foscolo nicht küssen können. Aber war es für Camilla nicht das Beste, wenn sie ihn heiratete? Alles in allem konnte ich wohl sagen, dass ich ein gutes Werk getan hatte. Über diesen Gedanken hatte ich mich selbst ein wenig vergessen. Ich hatte ein dunkelrotes, zerschlissenes Kleid an und sah aus wie Camilla. Nun, das musste jetzt alles in Ordnung gebracht werden. Ich wusste nicht, wie. Aber ich zweifelte nicht daran, dass sich in Porto Garibaldi alles von selbst lösen würde und ich wieder in mein gewohntes Gehäuse Ellen Harland schlüpfen könnte. Die Ungeduld ließ mich schneller gehen. Porto Garibaldi war, wie ich jetzt bemerkte, als ich die ersten Häuser erreichte, doch viel ärmlicher, als es mir vor einigen Stunden erschienen war. Die Häuser waren eigentlich ebenso schmutzig und düster wie in Comacchio. Kein Auto war zu sehen, kaum ein Mensch. Offenbar war der Badebetrieb des Nachmittags schon vorüber. Es ging freilich auch schon auf den Abend zu. Ich lief zum Strand und suchte den Platz, wo wir unseren Wagen abgestellt hatten. Aber ich fand weder den Platz noch den Wagen. Alles kam mir verändert vor. Ich sah überhaupt kein Auto. Ich blickte zum Strand hinunter, um John, Bob und Lissy zu suchen. Aber ich sah sie nicht, obwohl nur sehr wenig Leute zu sehen waren. Sollten sie ohne mich abgefahren sein? Vielleicht suchten sie mich. Es war natürlich dumm gewesen, dass ich ihnen nichts gesagt hatte. Ich blickte mich unschlüssig um. Häuser, ein paar Boote, Badekabinen. Was war es eigentlich, was mir an all diesen Dingen so unheimlich vorkam? Irgendetwas war anders. Nein, nicht irgendetwas. Alles war anders. Und doch hätte ich nicht sagen können, worin dieses andere bestand. Aber ich hatte die Ahnung einer furchtbaren Gefahr, die jetzt gleich über mich hereinbrechen musste. Ein lähmendes Entsetzen befiel mich, weil ich zugleich wusste, dass ich nicht fliehen konnte. Und jetzt kam es. Es kam in Gestalt eines Mannes und einer Frau, die die Straße entlang auf mich zuschritten. Der Mann hatte einen kreisrunden, niedrigen Strohhut auf dem Kopf. Sein Jackett war aufgeknöpft und zeigte die bunt karierte Weste darunter. Er trug enge, röhrenförmige Hosen. Die Dame, die er mit großer Höflichkeit am Arm führte, hatte einen riesigen schwarzen Strohhut mit einer Reihe Feder auf. Ihr schwarzes Gewand war eng geschnürt und berührte mit dem Saum den Erdboden. Ich starrte die beiden an. Als sie dicht vor mir waren, fragte ich:
Verzeihen Sie, können Sie mir sagen, welches Datum wir heute haben?
Welches Datum? Den 5. August?
Und, entschuldigen Sie, können Sie mir wohl auch sagen, in welchem Jahr wir sind?
Aber gewiss, mein Kind. Mir geht es auch manchmal so, dass ich die einfachsten Sachen nicht mehr weiß. 1910.
1910?
Ja.
Oh, ich danke Ihnen sehr.
Bitte, bitte.
1910. Der 5. August. 1910.
Ich verstand, warum mir Porto Garibaldi so fremd vorkam, War nicht selbst das Meer und der Himmel anders? Die Sonne stand tief. Bald würde dieser Tag vorbei sein, der 5. August 1910. Der Tag, wo in Cleveland in den Vereinigten Staaten Mistress Maud Willing, die Frau des Bundesrichters Ernest Willing, von einem Mädchen entbunden wurde, das Ellen heißen sollte und in etwa 20 Jahren den Ministerialbeamten John Harland heiraten würde. Cleveland lag schätzungsweise 10.000 Kilometer entfernt. Das war weit. Comacchio aber war nahe und ich sah aus wie Camilla, die Tochter eines italienischen Fischers. Sah ich nur so aus? Heute war der 5. August 1910 und in Cleveland schrie in diesem Augenblick ein Kind. Sie schrie, Ellen, die mir mein Leben stahl, die sich bequem einrichtete in ihrem bequemen Dasein und mich erbarmungslos zurückließ in der stinkenden Lagune von Comacchio. Ja, sie ließ mich in Comacchio zurück. Denn wohin anders sollte ich jetzt gehen? Einige Monate später heiratete ich Giovanni Foscolo und führte von nun an das Leben Camillas. Ein Leben zwischen Salztonnen und Fischkadavern.
Ich hasse die Möwen, Giovanni.
Sie vertilgen Abfälle. Sehr nützliche Tiere.
Kann man nicht leben, wo es keine Abfälle gibt?
Es gibt überall welche, auch wo man sie nicht sieht.
So möchte ich wenigstens dort sein, wo man sie nicht sieht.
Was kennst du außer Comacchio?
So viel, um zu wissen, dass die Welt überall anders ist als hier.
Ich glaube, die Welt ist nur ein vergrößertes Comacchio.
Was kennst du außer Comacchio?
Ich möchte, dass du glücklich bist, Camilla. Aber wärst du es anderswo?
Ja. Ich weiß einen Ort, wo ich es wäre. In Cleveland.
Wo?
In Cleveland, in Amerika.
Ich bin Fischer und wohne in Comacchio. Ich kann es nicht ändern.
Kannst du es nicht ändern? Und sieh, wie die Aale zappeln, halb erstickt an der Luft. Sie tun mir leid. Sie verlangen nach dem Wasser wie ich nach Cleveland, Giovanni. Wir sollten auswandern.
Auswandern?
Wie viele wandern aus?
Weil es ihnen schlecht geht. Aber wir? Geht es uns schlecht?
Ich will fort, Giovanni, ich will fort.
Wie stellst du dir das vor, Camilla? Soll ich das Haus verkaufen?
Das Haus? Was liegt an dieser Hütte?
Und die Boote?
Warum nicht die Boote?
Was soll ich in Amerika? Ich habe nichts anderes gelernt, als zu fischen.
So fische in Amerika, aber lass uns von hier fortgehen.
Was sind das für Launen, Camilla? Mach mich nicht ärgerlich.
Aber ich lag ihm Tag um Tag in den Ohren damit. Ich keifte und war unausstehlich. Und er, der mich über alles liebte und in seinem Herzen, das einsam und schwermütig war wie die Lagune, keinen anderen Wunsch hegte, als mich glücklich zu sehen, er gab schließlich nach. Oh, ich hatte wohl gewusst, dass er nachgeben würde und dass er eines Tages auf meine Pläne eingehen müsste, auch wenn er es zuerst widerwillig tat. Wie sollte er sie auch begreifen? Hatte ich nicht allen Grund, mit meinem Los zufrieden zu sein? Alle Mädchen beneideten mich, dass der reiche Giovanni mich geheiratet hatte. Ich aber wusste, wenn man an die Welt draußen dachte, war er nicht viel mehr als ein Bettler. Was ging er mich an? Was ging mich Comacchio an mit seinen elenden Hütten und seiner erbärmlichen Armut? Ich wollte fort, zurück in das Leben, das mir gehörte. Ich musste wieder die werden, die ich in Wirklichkeit war. Das aber konnte nur in jenem fernen Erdteil jenseits des Ozeans geschehen, nie in Comacchio. Weil ich es so wollte, begann Giovanni zu sparen und zu geizen. Er fuhr allein in einem Boot, ein Knecht, den wir noch hielten, allein in einem anderen. Manchmal fuhr ich mit und half, aber die Lire im Kasten wurden nur langsam mehr. Und dann kam der Krieg. Carlo, der Knecht, der eben 20 war, musste einrücken. Giovanni war zu alt, das war unser Glück. Wir verdienten gut während des Krieges. Nicht nur Giovanni, mein Vater und ich, ja selbst meine Mutter musste mit ausfahren. Wenn Carlo in Urlaub kam, half er mit. Obwohl er bei Ravenna zu Hause war, verbrachte er seinen Urlaub in Comacchio. Das letzte Mal kurz vor Kriegsende. Es waren immer 14 Tage und er hatte nichts davon. Er plagte sich für uns ab.
Signora.
Carlo.
Ist der Foscolo nicht da? Ich wollte mich verabschieden.
Er muss gleich kommen. Aber du fährst doch erst morgen.
Morgen früh. Mittags geht mein Zug von Ferrara. Dann habe ich's nicht mehr weit, bloß noch ein paar Stunden.
Warum dann heute schon verabschieden?
Ich wusste, dass Herr Foscolo nicht da ist. Ich wollte mich von Ihnen verabschieden.
Von mir?
Signora, ich habe mich nie gewundert, dass mir nichts geschehen ist, aber seit einiger Zeit finde ich es nicht mehr so selbstverständlich. Signora, wissen Sie, wohin ich fahre?
Ich habe auch immer für dich gebetet, Carlo. Dir wird nichts geschehen.
Ich weiß nicht, ob es gut wäre, wenn ich zurückkäme.
Sprich nicht so, Carlo.
Es ist sehr erbärmlich, dass ich es ausplaudere. Wie lange bin ich jetzt hier?
6 Jahre.
6 Jahre habe ich es für mich behalten. Haben Sie bemerkt, dass ich jeden Urlaub in Comacchio verbringe? Warum wohl? Meine Eltern wohnen weit weg.
Oh, Carlo, ich habe nie darüber nachgedacht.
Alle haben darüber nachgedacht, nur Sie nicht. Ihr Mann zum Beispiel, oh, er weiß sehr gut, warum ich komme.
Wirklich?
Sie haben nicht darüber nachgedacht. Sie leben in einer Welt, in der Sie nichts berührt. Wo leben Sie nur, wenn ich das wüsste? Ach, Sie haben kein Herz, Signora.
Wie wahr das ist, Carlo. Du weißt nicht, wie wahr es ist. Jemand stiehlt mir mein Leben und verbraucht alles für sich, was mir bestimmt ist. Wer weiß, wo mein Herz verbraucht wird.
Ich glaube, ich verstehe Sie, Signora. Er ist es, nicht wahr?
Nein, 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 du missverstehst mich, Carlo.
Das ist es. Ich komme nicht hinter Ihre Gedanken, obwohl ich nichts anderes tue, als darüber nachzudenken.
Es wird dir nichts geschehen, Carlo, sei gewiss. Aber ich bitte dich um eins. Komm nicht nach Comacchio zurück.
Sie verlangen, dass ich sterbe, Signora.
Geh in dein Dorf. Heirate ein junges Mädchen. Denke nicht an mich, die 5 Jahre älter ist als du und die Frau eines anderen. Und selbst wenn ich es nicht wäre, ich kann dich nicht brauchen. Ich will fort von hier. Du wärst eine Fessel mehr, die mich an Comacchio bände. Ich will nicht. Ich will nicht.
Carlo erfüllte meine Bitte nicht. Ein Jahr später, als der Krieg vorbei war, kam er nach Comacchio zurück. Er fand Arbeit bei meinem Vater, denn Giovanni stellte ihn nicht mehr ein. War Giovanni undankbar? Ach, wie recht er hatte und wie nutzlos es war.
Sprachst du nicht manchmal von einem Ort, der Cleveland heißt und in Amerika liegt?
Ich sprach davon, Giovanni.
Hast du es vergessen?
Ich habe es nicht vergessen.
Nun, es wäre jetzt soweit.
Es wäre jetzt soweit?
Das Geld könnte reichen.
Ja.
Freut es dich nicht?
So viele Jahre habe ich darauf gewartet. Es müsste mich eigentlich freuen, nicht wahr?
Aber jetzt bist du lieber in Comacchio.
Ich habe mich daran gewöhnt. Ich sehe ein, dass es Unsinn ist, auszuwandern. Du wolltest bleiben, also bleiben wir.
Ich möchte aber sehr gern fort, Camilla.
Du?
Ich möchte möglichst weit fort. Amerika wäre gerade das Rechte.
In Amerika ist es nicht anders als hier.
Das sagst du?
Ich kann nicht fort, Giovanni.
Warum nicht?
Ich erwarte ein Kind. Jetzt muss ich dich fragen, ob es dich nicht freut.
Doch, Camilla, es freut mich, auch wenn es nicht mein Kind ist.
Nein, ich wollte jetzt nicht fort. Ich konnte mich von Carlo nicht trennen. Ich liebte ihn. Oh, wie ich ihn liebte. Ganz plötzlich hatte mich diese Leidenschaft überfallen, die hemmungslos war und wie ein Wahnsinn. Niemandem in Comacchio blieb sie verborgen. Giovanni sagte nichts darüber. Und ich achtete nicht darauf, wie bitter oder traurig sein Gesicht war. Ich war daran gewöhnt. Das Kind, das ich im 29. Jahr meines Lebens gebar, war ein Knabe und wurde auf den Namen Antonio getauft. Giovanni war sehr zärtlich zu ihm und voller Güte zu mir. Wie oft dachte ich später an Giovanni?
Er hatte mehr Liebe verdient, als ich sie ihm gegeben habe. Er starb sehr einsam, als Antonio noch nicht ein Jahr alt war. So einsam, wie er sein ganzes Leben lang gewesen war.
Ist er eingeschlafen?
In meinem Arm. Ein gutes Kind. Ich kann ihn herumtragen, er schreit nie.
Bald wird er laufen. Mein Gott, es geht alles so schnell dahin. Gut, dass es schnell geht. Ich freue mich darauf, wenn er läuft. Vielleicht fährt er noch mit mir zum Fischen.
Bestimmt fährt er mit dir.
Geh nicht gleich ins Haus jetzt. Bleib noch ein Weilchen am Ufer stehen, dass ich euch sehen kann. Oder möchtest du es nicht gern?
Doch, Giovanni.
Vielleicht schadet der Wind ihm.
Nein, er schadet ihm nicht. Giovanni!
Ja?
Ich will dich schon lange etwas fragen, Giovanni.
Frage doch!
Bist du mir eigentlich sehr böse, Giovanni?
Böse? Nein, Camilla.
Wie seltsam und tröstlich, dass diese Worte der Verzeihung das letzte waren, was ich aus seinem Munde vernahm. Er winkte lange, und dann entschwand das Boot auf dem Kanal meinen Blicken, und ich sah Giovanni nicht wieder. Einige Stunden danach nämlich setzte über der See ein heftiger Sturm ein, und als die Boote spät am Abend, einige erst in der Dunkelheit, zurückkehrten, fehlte Giovanni. Das Boot strandete am nächsten Tag schwer beschädigt an der Küste weit südwärts. Von Giovanni fand sich keine Spur mehr.
Ich sehe dich selten, meine Tochter.
Ich scheue die Menschen. Sie haben alle guten Rat für mich.
Ich fürchte, auch ich möchte dir einen geben. Es hat sich vieles geändert, seit Giovanni tot ist.
Und seit heute hat sich noch mehr geändert, musst du sagen.
Seit heute? Du weißt also, dass ich Carlo entlassen habe. Natürlich weißt du es. Und du weißt auch, warum.
Ich will es nicht wissen.
Du willst blind sein?
Carlo wird für mich fahren.
Für dich? Auf welchem Boot?
Auf Giovannis Boot.
Was ich jetzt habe? Du forderst es also zurück?
Ich fordere es zurück.
Das fürchtete ich. Nicht um meines Vorteils willen, verstehe mich recht, oder? Meintest du, ich hätte dich betrogen?
Nein.
Ich kann dir das Boot nicht verweigern. So fährt also Carlo weiter darauf, obwohl ich ihn entließ. Wenn man es recht bedenkt, hat sich nichts geändert.
Aber er fährt für mich.
Wenn er fährt.
Er wird wieder fahren.
Versprach er es dir? Bei mir fuhr er nicht oft. Er liebt jetzt das Wirtshaus mehr als die Lagune und die See. Ich vermute, er liebt es auch mehr als dich.
Kommt nun der gute Rat?
Muss ich ihn noch aussprechen?
Nein, denn ich werde ihn nicht befolgen. Carlo wird wieder sein wie früher.
Wirklich?
Wir werden heiraten.
Ach, Camilla. Das ist noch schlimmer, als ich dachte.
Ich war nicht blind. Ich sah wohl, dass Carlo sich verändert hatte, aber weil ich die Ursache dafür nicht herausfand, bildete ich mir ein, es würde sich alles wiedergeben. Vielleicht helfe ich ihm, wenn ich zu ihm halte, dachte ich, und klammerte mich noch heftiger an ihn. Wollte er mich eigentlich heiraten? Ich weiß es nicht. Vielleicht redete ich es ihm ein, und eines Tages hatte ich es erreicht. Aus der Ehe mit Carlo stammten noch 3 Kinder, Umberto und die beiden Mädchen, Lydia und Philomena. Mit Carlo aber wurde es nicht anders. Und schließlich musste ich es vor mir selber gestehen, dass ich nicht glücklich mit ihm geworden war.
Ich verstehe nicht, dass so wenig Geld da ist. Sag nicht, ich hätte es vertrunken. So viel kann man nicht vertrinken, wie Giovanni dir hinterlassen hat. Ich denke immer, du hältst es versteckt. Vergiss nicht, dass ich dein Mann bin. Ich hab drüber zu verfügen.
Warum bist du böse, Carlo? Als ich dich kennenlernte, warst du 17 Jahre, beinahe ein Kind. Wie sanft du warst. Ach, hätte ich dich damals geliebt. Aber ich liebe dich heute.
Ja, hättest du. Aber du hast nicht und nun muss ich böse sein, wie du sagst. Du hast gebetet für mich, als ich im Felde war. Hättest du mich lieber verflucht und mich umkommen lassen am Monte Grappa oder im gelben Wasser der Piave. Wofür wurde ich aufgespart?
Nicht für mich?
Ich erinnere mich, wie ich glücklich bei dir war.
Und du bist es nicht mehr?
Ich bin glücklich, wenn ich vergessen kann. Aber Umarmungen taugen da nicht viel. Wein ist besser.
Ach, Carlo.
Du verstehst es nicht. Gut, dass du es nicht verstehst. Ach, Camilla. Ich liebe dich sehr.
Dann lass uns fort. Carlo, nach Amerika.
Oh, meine Liebe flößt mir Entsetzen ein. Amerika. Ja, Amerika wäre gut. Gleich morgen, wenn du willst.
Ich schreibe an das Konsulat.
Schreib an das Konsulat. Vielleicht wird es besser in Amerika, meinst du?
Bestimmt.
Gib mir jetzt Geld.
Carlo.
Ich muss trinken.
Ich habe nur 20 Lire.
Du lügst aber. Gib her. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch für mich betest. Meinst du, dass es sich noch lohnt?
Ich schrieb an das Konsulat und wenn Carlo gewollt hätte, wären wir vielleicht, wir und die Kinder, nach Amerika gekommen. Aber er sagte ja, kümmerte sich aber um nichts, wenn es drauf ankam. Es schien ihm alles gleichgültig zu sein. Ich aber hatte keine Macht über ihn, weil ich ihn liebte. Bei Giovanni war alles leichter gewesen. Oft befiel mich der Kummer darüber, wie schnell und wie leer die Jahre verflossen. Ich ging auf die 40 zu. Die Kinder wuchsen heran. Philomena, die Jüngste, war jetzt fast 5. Antonio, der Älteste, fast 11 Jahre.
Die Holzscherbenmama ist ein Schiff. Und was ist das?
Ich dachte, es wäre der Herd. Aber es ist sicher was anderes.
Es ist das Land Italien.
Natürlich.
Und das?
Ich bin so dumm, Antonio. Es ist wohl nicht der Tisch.
Freilich ist es ein Tisch. Aber ich spiele.
Vielleicht ist es das Land Amerika.
Siehst du, Mama, wie einfach es ist? Und das Schiff?
Fährt von Italien nach Amerika.
Und wer ist auf dem Schiff?
Der Kapitän, der Steuermann, die Matrosen.
Die müssen auf jedem Schiff sein. Wer noch?
Leute, die von Italien nach Amerika fahren.
Also bist du auf dem Schiff?
Ich?
Ja. Und ich? Wir beide.
Nur wir beide?
Der Vater will nicht nach Amerika.
Aber wie kommst du darauf?
Ich weiß es von dir.
Aber Antonio, das habe ich dir nie gesagt.
Nicht zu mir. Aber ich höre es, wenn du mit dir selber sprichst.
Oh. Spreche ich mit mir selber?
Immer, Mama.
Dann werde ich es nicht mehr tun.
Warum nicht, Mama?
Spiel weiter, Antonio.
Ach, das kann ich nicht alleine spielen. Du gehörst dazu. Und wenn Papa nicht mitfahren will, dann lassen wir ihn hier.
Meinst du?
Ich fahre mit dir nach Amerika, wenn ich größer bin. Ich verspreche es dir.
Ich freue mich darauf, Antonio.
Ach, du glaubst es mir nicht.
Doch, ich glaube es dir.
Nicht wahr? Man muss das halten, was man verspricht.
Sage ich das auch, wenn ich mit mir selber spreche?
Ja.
Es ist spät, Antonio. Geh schlafen.
Meine Abende waren immer gleichförmiger geworden. Waren die Kinder zu Bett und schliefen, saß ich allein und wartete auf Carlo, der in einer der Kneipen von Comacchio meist ebenso allein saß wie ich zu Hause. Jedenfalls erzählte man mir, dass er sich immer abseits hielt und sich kaum an den Gesprächen beteiligte. Er war jetzt 35, aber grauhaarig und sah aus wie ein alter Mann. Ich horchte, wenn ich so saß, ob ich einen Schritt hörte oder ob die Tür ginge. Oft täuschte mich der Wind, der an der Klinke rüttelte wie eine Hand. Es war einsam an diesen Abenden und ich hatte Zeit, an vieles zu denken. An mein Leben, das nicht meines war und mich doch nicht losließ. Ich wurde weder bei seinen Freuden noch bei seinen Leiden um mein Einverständnis gefragt. Und die Hoffnung, ihm zu entrinnen, wurde immer geringer. Hoffte ich wirklich noch?
Du bist noch auf, Camilla?
So wunderst du dich jeden Abend.
Ich hoffe immer, ich werde dir gleichgültig.
Weil ich dir gleichgültig geworden bin?
Als ob meine Liebe etwas retten könnte. Ich habe 6 Jahre gebraucht, um sie dir zu gestehen. Ich bin sehr langsam.
Ausdauernd.
Nicht wahr? Diesmal sind es 10 Jahre.
Wieso 10 Jahre?
Ich versuche es dir seit 10 Jahren zu sagen. Weißt du es denn immer noch nicht? Ach du, du hast es längst gemerkt, aber du hältst mich hin, du sagst nichts. Du sitzt da und leidest und lässt mich zugrunde gehen.
Ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass du trinkst, Carlo. Weiter nichts.
Ich trinke nicht, um zu trinken, sondern weil ich überlege, wie ich es dir sagen kann. Aber ich habe Angst, es zu sagen.
Carlo, ich habe auch Angst.
Weißt du es jetzt?
Nichts. Aber ich habe Angst vor dem, was du sagen wirst.
Wolltest du es nicht immer wissen?
Jetzt nicht mehr, Carlo, behalt es für dich.
Jetzt sage ich es dir, jetzt sofort, ich. Ich habe Giovanni ermordet.
Wie kannst du so etwas sagen, Carlo? Ich sah ihn doch abfahren. Er war allein im Boot. Der Sturm kam und er ist ertrunken.
Als der Sturm kam, war er längst tot. Mein Messer stach ihm in der Brust und ich warf ihn ins Meer. Ich ließ sein Boot treiben.
Aber er war allein.
Es war nicht schwierig, an sein Boot zu kommen und überzusteigen. Es war ruhige See.
Sag, dass es nicht wahr ist.
Als ich auf ihn zutrat, lächelte er und sagte, da bist du endlich.
Sei still.
Da bist du endlich, sagte er. Warum sagte er das? Auch darüber denke ich seit 10 Jahren nach. Warum sagte er endlich? Wartete er darauf? Ich glaube es. Und ich glaube auch, er wollte nicht mehr leben. Manchmal denke ich mir, er selber hätte mir den Wunsch eingegeben, ihn zu töten. Er hätte mich behext mit diesem Gedanken, denke ich. Und dann wäre er selbst schuld. Sein Gedanke führte mein Messer. Ein Selbstmord, verstehst du? Glaubst du, dass er so starke Gedanken hatte?
Sag, dass es nicht wahr ist.
Es ist nicht wahr. Ich habe dir eine kleine Geschichte erzählt zur Unterhaltung. Und ich trinke nur, weil es mir schmeckt.
Es darf nicht wahr sein. Ich habe 10 Jahre mit dir gelebt.
Länger.
Aber 10 Jahre danach.
Also teilst du die Zeit. Dann glaubst du auch, dass es wahr ist. Es wird jetzt schwierig, mit mir zu leben. Mit einem... Es ist kein schönes Wort, aber es trifft die Sache. Nun, hab keine Sorge.
Wohin willst du?
Wenn ich das wüsste. Vielleicht nach Amerika.
Amerika? Oh, Carlo.
Leb wohl, Camilla.
Wohin?
Nirgendhin. Ich bin müde, ich will schlafen. Es ist warm draußen, ich werde im Boot schlafen. Das ist das Beste.
Philomena war wach geworden und schrie. Und als sich die Kleine beruhigt hatte und zurückkam, war Carlo fort. Nach einer Weile ging ich hinaus ans Boot, aber es war leer. Ich irrte mit meiner Laterne durch Comacchio und suchte Carlo. Alles war still und leer und ich fand ihn nicht. Ich weckte meinen Vater und wir suchten gemeinsam. In der Morgendämmerung fanden wir ihn. Er hatte sich am Brückengeländer erhängt. Seine Füße hingen dicht über dem Wasser. Dies geschah im Jahre 1930, im gleichen Jahr, wo in Cleveland Ellen Willing sich mit John Harlan verheiratete. Sie siedelte aus der behüteten Welt ihres Elternhauses über in die behütete Welt ihrer Ehe. Wie hasste ich sie, die mir mein Glück stahl und mir von ihrem Leben nichts überließ als die Schmerzen. Nach Carlos Tod dachte ich wieder öfter an sie. Noch war etwas Geld da von dem, was Giovanni hinterlassen hatte. Außerdem hatte ich das kleine Haus und das Boot. Wenn ich das Boot verpachtete und bei meinem Vater etwas verdiente und wenn ich dazu sparsam war, würde es vielleicht reichen, dass ich für die Kinder und mich die Überfahrt bezahlen konnte.
Ich versuchte es noch einmal. Es waren mühselige Jahre. Die Zeit ging schnell dahin. Ich merkte am Wachsen der Kinder, wie ich alt wurde. Antonio hatte keine Lust, Fischer zu werden. Als er 16 war, ließ ich ihn als Lehrling in die Lederfabrik in Ferrara gehen. Er konnte bei einer Tante, der Schwester meiner Mutter, unterkommen, die an einen Gemüsehändler verheiratet war. Antonio war mein Liebling. Mir war traurig zumute, als er fort war. Das Haus war so leer ohne ihn. Über Sonntag wenigstens kam er nach Hause. Er war fast 3 Jahre in Ferrara. Zuletzt verdiente er schon so viel, dass ich ihm nichts mehr zuschießen musste. Manchmal blieb er sonntags aus. Ich vermutete, dass er verliebt war. Ich war sehr neugierig, aber ich konnte lange nichts aus ihm herausbekommen.
Weißt du, dass du mir einmal versprochen hast, Antonio, mit mir auszuwandern?
Freilich weiß ich es.
Auswandern? Wohin?
Nach Amerika.
Ich möchte auch auswandern, Mama.
Du bist zu klein, Philomena.
Lydia sagt, ich werde zu klein. Ich bin 12 Jahre.
Wir wandern alle zusammen aus.
Wirklich? Nach Amerika?
Nach Amerika. Oder denkst du nicht mehr daran, Antonio?
Doch, ich denke daran.
Bald haben wir genug Geld gespart.
Wann fahren wir, Mama?
Ich meine immer, Antonio hätte keine Lust mehr.
Ach doch, etwas schon, aber...
Aber?
Nein, nichts.
Eigentlich hast du es ja versprochen, aber... Wenn du nicht mehr willst.
Natürlich kommt Antonio mit. Was soll er hier allein?
Allein? Man kann jemanden finden. Oder nicht, Antonio?
Ich weiß nicht.
Ich merkte, dass Antonio sehr nachdenklich wurde und ich musste im Stillen darüber lächeln. Vielleicht aber dachte er damals schon an etwas anderes, als ich vermutete. Als er einige Monate später 2 Sonntage hintereinander ausblieb, fuhr ich nach Ferrara. Es war wohl doch nötig, dass ich einmal nach dem Rechten sah, wenn ich auch sicher war, dass sich nichts Besonderes ereignet hatte. Sonst hätte ja auch Tante Clara eine Nachricht gegeben. Ich fand die Tante allein in ihrem Laden.
Guten Tag, Tante.
Camilla, ein seltener Besuch. Guten Tag.
Ich wollte Antonio besuchen.
Antonio?
Ist er schon da? Es müsste schon Feierabend sein, nicht wahr?
Antonio?
Warum wunderst du dich?
Ist Antonio nicht in Mailand?
In Mailand?
Ja.
Ich weiß nichts davon, dass er in Mailand ist.
Er sagte, er habe da eine bessere Stellung. Vorigen Samstag fuhr er zu euch. Er sagte, er käme nicht mehr hierher zurück, weil er dann gleich nach Mailand ginge.
Er war nicht in Comacchio. Oh? Wo ist er in Mailand?
Ich habe ihn nicht gefragt. Wie konnte ich wissen, dass etwas nicht in Ordnung war?
Ich mache dir keinen Vorwurf, Tante.
Mein Gott. Aber komm herein, Camilla. Iss etwas. Trink etwas.
Danke, Tante. Ich will nichts. Hat er etwas hier gelassen?
Nein, seine Sachen hat er mitgenommen. Oh, Camilla, so schlimm wird das nicht sein. Er ist ein ordentlicher Mensch. Ich kenne ihn. Er wird schreiben.
Ich blieb 2 Tage in Ferrara, aber ich erfuhr weder in der Fabrik noch sonst wo etwas, was mir hätte auf die Spur helfen können. Er schien seine Abreise geheim gehalten zu haben. Eigentlich wusste nur die Tante davon und ihr hatte er sogar den Ort gesagt. Mailand. Ich musste nach Mailand fahren, vielleicht würde ich ihn finden. Das würde freilich eine Woche oder mehrere Wochen dauern. Es würde Geld kosten. Und konnte ich die Kinder so lange allein lassen bei der Mutter? Die Mutter war schon so alt. Als ich nach Comacchio zurückkehrte, war ich doch entschlossen zu fahren. Mit der Mutter würde es schon irgendwie gehen und das Geld... Nun ja, ich musste eben von dem Gesparten nehmen. Die Kassette, worin ich das Geld aufbewahrte, stammte noch von Giovanni. Damals stand sie ebenso wie heute auf dem Grund der Wäschetruhe, bedeckt von Kinderkleidern, Strümpfen, Hemden und Bettlaken, die dringend der Ausbesserung bedurften. Seit 25 Jahren war das ein sicherer Platz gewesen... Aber als ich jetzt den Schlüssel in die Kassette stecken wollte, merkte ich, dass ich sie nicht zu öffnen brauchte. Sie war erbrochen und leer. Es gab nur einen, der wusste, wo das Geld war. Und ich begriff, dass es keinen Sinn hatte, nach Mailand zu reisen. Dort war Antonio gewiss nicht.
Ich hätte ihn ebenso gut in Palermo, Neapel oder Bozen suchen können. Er war fort. Mein liebstes Kind. Und er hatte nicht nur mein Geld, er hatte meine Träume und Hoffnungen gestohlen.
Mama! Mama! Was ist, Umberto?
Warum bist du hier draußen? Wir suchen dich.
Ich komme gleich.
Warum weinst du, Mama?
Das ist der Wind. Er treibt mir die Tränen aus den Augen.
Ist etwas mit Antonio, Mama? Warum kommt er nicht mehr? Du hast uns nichts von Ferrara erzählt.
Er ist nach Mailand gegangen. Er hat dort eine bessere Stellung gefunden.
Weinst du deswegen?
Weil es so weit ist.
Ich werde nie so weit von dir weggehen, Mama.
Sag das nicht, Umberto, es tut mir weh.
Ich verspreche es dir.
Du versprichst es mir?
Jetzt weinst du noch mehr. Habe ich etwas Schlimmes gesagt?
Nein, du hast nichts Schlimmes gesagt. Komm.
Es war nicht Umbertos Schuld und nicht sein Wille, dass er noch weiter von Comacchio wegkam, als Mailand entfernt ist. Im Jahre 1940, als wieder in Krieg kam, war er 19 Jahre alt. Er rückte zur Marine ein. Comacchio wurde leer und still, und leer und still wurde das Haus, wo ich wohnte. Auch Lydia und Filomena gingen fort. Sie arbeiteten in der gleichen Fabrik in Ferrara, wo auch Antonio gearbeitet hatte, und wohnten bei Tante Clara. Auch sie kamen manchmal sonntags nicht nach Hause, oder es kam nur eine von beiden. Ich tat während des Krieges, was ich mein Leben lang getan hatte. Ich nahm Fische aus. Sie wanderten aus einem Kübel rechts durch meine Hände in einen Kübel links. Ich hatte keine schönen Hände. Was tat ich sonst? Ich wartete. Auch das hatte ich mein Leben lang getan. Ich wartete auf Briefe, auf Schritte, auf das Knirschen eines Fahrrads vorm Haus. Am wenigsten wartete ich auf die Reise nach Amerika. Das Erwartete war geringer geworden. Vielleicht könnte ich auch sagen, größer. Eines Abends im Herbst hörte ich wirklich Schritte. Sie tappten ans Haus und verstummten vor der Tür. Ich horchte und rief.
Ist jemand draußen? Ist jemand draußen?
Ich bin es, Antonio.
Antonio!
Still!
Was hast du?
Darf ich hereinkommen?
Ach, Antonio.
Mama.
Wie siehst du aus? Uniform?
Es war eine. Nein, nicht ins Licht. Sind die Fenster fest verhängt? Mir war, als wäre jemand auf der Straße gewesen, als du die Tür aufmachtest. Es kann sein, dass sie mich suchen.
Wer sucht dich?
Ich bin desertiert und war bei den Partisanen. Sie haben uns eingeschlossen, ich konnte entwischen. Ich bin seit 4 Tagen unterwegs.
Müde? Hungrig? Oh, du siehst mager aus. Setz dich doch. Ist noch Essen da?
Ich habe einen von unseren Leuten im Verdacht, dass er uns verraten hat. Und er weiß, dass ich aus Comacchio bin.
Aber dann war es nicht klug von dir, dass du hierher gekommen bist.
Nein, klug war es nicht.
Und ich bin glücklich, dass du gekommen bist.
Hast du einen Anzug für mich, Mama?
Ja, von dir ist noch einer da. Und die von Umberto werden dir passen.
Wo ist Umberto?
Hier ist seine letzte Karte. Aber sie ist schon 3 Wochen alt. Er fährt auf einem Unterseeboot.
Du wirst jetzt lange nichts von mir hören.
Das Boot wird gerade vor einer Ausfahrt gewesen sein.
Ja, wahrscheinlich. Es geht mir gut, aber ich habe große Sehnsucht nach euch. Wenn alles gut geht, bekomme ich bald Urlaub.
Antonio, wenn nur alles gut geht.
Wo sind Lydia und Filomena?
Die arbeiten in Ferrara. Ich bin jetzt allein im Haus. Was siehst du mich so an?
Ach, Mama.
So. Iss jetzt. Spaghetti, ich hab nichts anderes. Aber du isst sie doch gern.
Ich dachte, du würdest mich nicht hereinlassen.
Hast du das wirklich gedacht?
Ich schäme mich, Mama.
Jeder hat etwas, weswegen er sich schämen muss.
Nein, du nicht.
Iss.
Damals...
Du brauchst mir nichts zu erzählen, Antonio.
Es war für ein Mädchen. Ich dachte, ich könnte ihre Liebe damit kaufen. Aber dafür war es zu wenig.
Wie dumm du redest.
Aber später war ich sehr klug. Siehst du den Ring?
Oh, du bist...
Hm? Meine Frau heißt Maria. Sie ist hässlich, aber ich finde sie schöner als alle Frauen der Welt. Nur du bist noch ein klein wenig schöner.
Das war nicht nötig, Antonio. Aber ich glaub dir nicht, dass Maria hässlich ist. Die meisten Menschen können nicht richtig sehen.
Das kann sein. Maria macht die Spaghetti genauso wie du.
Wirst du satt?
Sieh, hier ist ein Foto.
Aber das ist ja ein Baby auf ihrem Arm.
Freilich. Wir haben ihn Giovanni getauft.
Giovanni?
Er ist 1,5 Jahre alt.
Wo sind sie? Warum kommen sie nicht hierher, da du doch fort bist?
Na, sie sind in Turin.
Schreib ihnen, sie sollen kommen.
Schreib du, Mama. Maria schämt sich für mich, aber wenn du ihr schreibst, käme sie vielleicht. Hier auf dem Umschlag ist die Adresse.
Ja, ich schreibe ihr. Was hast du?
Ich höre etwas.
Nichts.
Ein Auto.
Aber es kommen öfter Autos nach Comacchio. Das bedeutet nichts.
Es ist besser, ich gehe aufs Boot. Schnell den Anzug.
Ja.
Ich werde es merken, wenn es mich nicht angeht. Ich ziehe mich auf dem Boot um und komme zurück.
Siehst du, sie fahren vorbei.
Weil sie das Haus nicht kennen. Aber sie halten. Ich dachte, ich könnte schlafen. Ich bin schrecklich müde. Leb wohl, Mama. Es war ein kurzer Besuch. Nicht einmal die Spaghetti habe ich geschafft.
Du bist gleich wieder hier, Antonio. Sie halten vorm Haus. Aber jetzt ist er schon am Boot. Ich setze mich an den Tisch und tue, als ob ich esse. Ja? Oh, Vater.
Camilla, es sind Leute da, die Antonio suchen.
Antonio? Was soll Antonio hier sein?
Ich habe auch gelacht. Was ist das? Auf wen schießen Sie?
Antonio!
Die Gräber wurden mehr. Bald nach Antonios Tod starb meine Mutter. Es war ein Trost, dass Maria mit dem kleinen Giovanni kam. Auch mein Vater zog zu uns. Wir rückten enger zusammen. Doch Lydia und Philomena sah ich nur noch selten. Sie wohnten auch nicht mehr bei Tante Clara. Und wenn die Leute in Comacchio von ihnen sprachen, gebrauchten sie ein hässliches Wort. Eines Tages kam ein Brief, dass Umberto vermisst sei. Sein Boot war zu einer Fahrt ins östliche Mittelmeer ausgelaufen und nicht zurückgekehrt.
Vermisst, Camilla, heißt nicht tot. Erinnere dich an Benedetto Petrone im vorigen Krieg.
Ich erinnere mich an Umberto. Ansonsten niemand.
Benedetto war vermisst. Vermisst heißt, man weiß nichts von ihm. Man wusste nichts von Benedetto. Und als der Krieg vorbei war, kam er nicht zurück und es kam auch kein Brief von ihm. So nahm man also an, er sei tot. Er war aber ganz lebendig, als er zurückkam nach 5 Jahren und eine Frau mitbrachte aus Deutschland und 3 Kinder.
Und warum hat er nicht geschrieben?
Ich weiß nicht. Vielleicht war er so verliebt, dass er keine Zeit fand. Oder die Post ist nicht so gut in Deutschland.
Aber ein Unterseeboot im östlichen Mittelmeer. Ich misstraue dem Wasser. Und dort liegt nicht Deutschland. Wohnen dort nicht die Heiden? Kannst du dir vorstellen, dass Umberto sich in eine Türkin verliebt.
Warum nicht?
Vielleicht. Oh, ich wäre sehr froh, wenn Umberto in diesem Augenblick in eine Türkin verliebt wäre.
Ich glaube, die Türken haben schwarze Haut.
Es wäre mir gleich, welche Farbe sie hätte. Ich wollte sie in die Arme nehmen und lieben. Was reden wir für dummes Zeug?
Es muss ja keine Türkin sein. Aber wenn der Krieg vorbei ist, wird Umberto schreiben. Oder kommen.
Eines Tages hieß es, dass der Krieg vorbei sei. Nach und nach kamen die Männer, die Soldaten gewesen waren, zurück. Sie fuhren zum Fischen wie früher oder hatten Arbeit in Porto Garibaldi oder Ferrara. Manche kamen auch nicht zurück. Ihre Namen standen auf einer Tafel vor der Kirche. Auch Umbertos Name stand darauf. Aber was ging mich diese Tafel an? Lydia hatte sich in Ferrara verheiratet und betrieb mit ihrem Mann den Gemüseladen von Tante Clara, die auch gestorben war. Filomena kam mit einem Kind nach Comacchio zurück. Sie war sehr hübsch und alle Männer liefen ihr nach. Es war schlimm, dass ihr fast alle gefielen. Nach einiger Zeit ging sie wieder nach Ferrara in die Fabrik. Ihre kleine Tochter, die meinen Namen trug, ließ sie bei uns. Das Haus war ein wenig eng für uns alle und wir waren sehr arm. Die Boote waren morsch und nicht mehr brauchbar. Was daran noch zu verwenden war, war verkauft. Die Wracks lagen verfaulend halb unter Wasser. Mein Vater, der fast 80 war, verdiente sich ein wenig Geld durch Netzflicken. Maria versorgte das Haus und die Kinder. Ich selber tat meine alte Arbeit und lebte zwischen Salz, Schuppen und Fischgedärm. Ich war sehr geübt, aber für uns alle reichte das Geld nicht, was ich verdiente. Sonntags kam Philomena, auch Lydia und ihr Mann kamen manchmal, und wenn sie alle da waren, war das Haus voll von Lachen, Geschwätz und Kinderlärm, und manchmal hatten wir Wein zu trinken. Ich lachte mit und trank mit, und zwischendurch dachte ich an Giovanni und Carlo, an Antonio und Umberto. Ich wartete immer noch auf Umberto. Es kehrten hin und wieder junge Leute zurück, die längst tot geglaubt waren und deren Name schon auf Tafeln und Denkmäler gestanden hatte, wie Umbertos Name. Hinter dem Hause war der Platz, wo ich oft stand und Ausschau nach Umberto hielt. Hier konnte ich die Straße sehen, die von Ferrara kam und im Bogen um Comacchio herumführte und nahe bei meinem Platz im rechten Winkel nach Porto Garibaldi abbog. Hier übersah ich die Straße und mein ganzes Leben. Drüben am Wasser hatte ich gestanden mit dem kleinen Antonio im Arm, als Giovanni zum letzten Mal ausfuhr und mir zuwinkte. Fast an der gleichen Stelle war Antonio gestorben, im Boot, von 5 Kugeln getroffen. Links war die Brücke, wo vor vielen Jahren Carlo im Morgengrauen gehangen hatte. Hier hatten meine Kinder gespielt und hier spielten jetzt meine Enkel. Hier schrien die Möwen ihren heiseren Schrei, der untrennbar zu meinem Leben gehörte. Eines Sonntags stand ich hier, als ein großes, offenes Auto von Ferrara herkam. Es kam mit seiner Radiomusik näher und ein Gefühl von Bangigkeit erfüllte mich, als ich es sah und hörte. Als es bei mir vorbeikam, nur durch das Wasser von mir getrennt, blickte mich eine Frau an, die darin saß. Und ich erkannte sie. Ellen Harland war es, die dort fuhr. Ich hatte sie vergessen. Aber in diesem Augenblick kam alles wieder. Ich selber war es ja und mein Leben war es, das vorüberfuhr. Das Auto bog in die Kurve, ich machte einige Schritte. Es war mir, als müsse ich fliegen können. Als hinge noch einmal alles davon ab, sie zu erreichen. Ich fiel und fühlte das Wasser um mich steigen. Es drang mir in Mund, Nase und Ohren und betäubte mich.
Mama!
Ellen!
Was ist denn?
Was machst du für Sachen, Mama?
Ich dachte, du wärst beinahe ertrunken.
Auf einmal hast du geschrien und dann sah ich nur noch deinen Arm über dem Wasser.
Wer seid ihr?
Papa, sie fragt, wer wir sind.
Komm, leg dich einen Augenblick hier in den Sand. Du bist wahrscheinlich ohnmächtig geworden, Helen. Es war leichtsinnig von uns, bei dieser Hitze gleich ins Wasser zu gehen.
Du bist es, John. John Harland. Und ich bin Ellen, deine Frau. Das sind Bob und Lishi. Ach, John.
Komm. Komm, wir bringen dich in die Kabine.
Mir ist so elend.
Wir nehmen Zimmer hier. Wir bleiben bis morgen.
Am nächsten Tag fühlte ich mich wieder wohl und wir beschlossen, unsere Fahrt nach Florenz fortzusetzen.
Das ist Comacchio.
Ja, ich weiß. Dieses schreckliche schwarze Nest.
Halte bitte hier vor der Kurve.
Was willst du?
Ich will ein paar Aufnahmen machen. Ich bin bald wieder da.
In diesem Car?
Ich gehe mit.
Nein, bitte lass mich allein gehen.
Mama ist so merkwürdig heute.
Ich ging über die Brücke und stieß die Tür des niedrigen Hauses auf. In der Küche war niemand, aber im Zimmer nebenan hörte ich Stimmen. Ich ging hinein. Camilla lag aufgebahrt, bleich und lächelnd im Sarg. In ihren gefalteten Händen hielt sie einen kleinen Strauß von Sumpfdotterblumen und Klee. Die Flammen der Kerzen schwankten im Luftzug der offenen Tür, aber niemand beachtete mich. Sie beteten. Sie waren alle da. Der Vater, Lydia und ihr Mann, Philomena mit der kleinen Camilla, Maria und der kleine Giovanni.
Jesus heißt du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist.
Sie beteten, während ich in der Tür stand und verzweifelt weinte. Sie war tot, die für mich einen Teil des Leides erlitten hatte, den es auf der Welt gab. Ich hatte ihr nichts abgenommen davon. Und wie viele gab es, denen ich nichts abnahm.
Wo bleibst du, Mama?
Ja, ich bin da. Seid nicht ungeduldig.
Wir müssen nach Florenz.
Komm, steig ein.
Hast du Aufnahmen gemacht?
Aufnahmen?
Wolltest du nicht fotografieren?
Ich fand nichts Geeignetes.
Was soll man in Comacchio auch finden? Hier möchte ich nicht begraben sein.
Wir brachten die andere und ich von Günther Eich. Es sprachen Ellen Harland, Gisela von Kolande, Camilla Hilde Kral, John Hans Page, Giovanni Eduard Marx, Carlo Wolfgang Wahl, Bob Manfred Lodge, Lissi Ingrid André, Antonio Hardy Krüger. In weiteren Rollen Martina Otto, Herbert R. Böhme, Tilla Hohmann, Reinhold Lütt-Johann, Tonio von der Meden, Hubert Fichte, Charlotte Jöres, Inge Windschild, Komposition Johannes Aschenbrenner, Regie